Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich möchte heute mit dir so ein bisschen philosophisch über das Thema Leben und Lebenssinn und Lebensprioritäten sprechen. Und wenn das jetzt nicht so dein Thema ist, dann nimm einfach die nächste Folge, dann geht es wieder um Hardcore-Sales, Führung oder Systematisierung. Aber ich glaube, man muss ja auch immer mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wofür tut man das Ganze, und das möchte ich in dieser Folge so ein bisschen machen. Also diejenigen, die mir auf Social Media folgen, die werden ja wissen, dass ich alles dafür tue, um möglichst viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, weil das ist einfach für mich jedes Mal ein Highlight. Ich finde es vor allen Dingen auch spannend, was sich für Gespräche entwickeln, wenn ich dann längere Zeit mit ihm unterwegs bin, weil tatsächlich ist ja so, wenn du jetzt Kinder zu Hause hast, kommst abends von der Arbeit, dann sind die auch da, dann esst ihr zusammen Abend, dann bringt die einer von euch beiden ins Bett oder ihr beide und dann legst dich kurz daneben und dann liest du was vor oder erzählst noch ein bisschen was. Und da kommt natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Interaktion zustande, aber ich merke einfach, dass gerade auf den Reisen, die ich mit meinem Sohn mache, die Gespräche halt einfach anders sind und teilweise dann auch echt so ein bisschen, ja, ich sag mal, nachdenklich machen, und das bereitet mir persönlich besonders große Freude. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir waren jetzt wieder unterwegs und auf einer langen Autofahrt, so aus dem Nichts. Wir sitzen also wirklich ein paar Stunden im Auto. Dreht sich so mein Sohn, der immer dann vorne bei mir sitzt, zu mir und sagt: Papa, wenn du so eine Show machst, da so vorne so auf der Bühne stehst und den Leuten wieder erklärst, was sie machen sollen, bist du dann auch mal nervös? Und dann lache ich so und sage: nee, eigentlich jetzt eher weniger. Und dann sagt er: aber warst du mal nervös, als du damit so angefangen hast? Und dann denke ich mir so, warum beschäftigt ihn das? Ist es vielleicht so der erste Kontakt mit dem freien Reden in der Schule? Ist es vielleicht, dass er sich selber schon Gedanken macht, dass er auch mal vorne stehen muss und vor seinen Schulkameraden irgendwie referieren müsste? Denkt er sich einfach, wie würde ich mich fühlen, wenn mich plötzlich alle angucken und ich dann da irgendwas erzählen muss? Könnte ich das? Traue ich mir das zu? Und das ist ja im Endeffekt ein ganz wichtiges Thema, weil ihr kennt ja alle diesen Spruch, es gibt ja eine Menge Menschen, die sagen, ich würde lieber sterben, als vor anderen eine Rede zu halten. Und das ist ja einfach nur traurig, weil das ist ja eine unnötige mentale Blockade, weil die meisten von uns können ja sprechen und auch parallel atmen und dann parallel auch noch was Brauchbares sagen, weil sie durchaus auch wissen, worüber sie sprechen möchten und worüber es sinnvoll wäre zu sprechen. Und sobald sie dann irgendwie vorne stehen oder sich von vielen Leuten angeguckt fühlen, haben sie in irgendeiner Form diese Panik- und Kurzschlussreaktion und verfallen dann in Stammeln oder vergessen ihren Text. Und das ist ja einfach nur ein Zeichen davon, dass jemand einfach kurzfristig komplett überfordert ist. Und das kann ja sehr schnell gehen. Also mein klassisches Beispiel in dem Zusammenhang ist ja immer so eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo du einfach denkst, da schicken wir die besten Spieler der Welt hin, die sollen da jetzt mal eben irgendwie so ein Turnier spielen, und dann kommt es da zum Elfmeter und dann schießt derjenige einfach neben dem Tor vorbei oder 10 Meter drüber und du denkst dir, das kann doch nicht sein, dass das ein Weltklasse-Spieler ist, also so beschissen hätte ich auch schießen können und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger beschissen und vielleicht sogar tatsächlich mal so ins Tor. Aber die haben ja nicht plötzlich vergessen, wie Fußballspielen geht. Die haben einfach nur die Nerven verloren aufgrund des Drucks und dem Stress, den sie sich selber wahrscheinlich im Kopf gemacht haben. Und von daher finde ich es halt schon wichtig, dass man sich diesen Situationen stellt und einfach eine gewisse, ja, durch Antizipieren dieser Situation Ruhe planbar entwickelt, damit man in diesen Situationen, wo es drauf ankommt, dann auch performen kann. Aber gerade im Zusammenhang mit meinem Sohn merke ich dann eben einfach, wie der plötzlich mich auch dazu zwingt, Dinge zu reflektieren und über Dinge nachzudenken, die mich ja so nicht mehr beschäftigen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin jetzt nicht nervös, wenn ich da auf so einer Bühne stehen muss. Ich meine, ich habe jetzt im Februar irgendwie so vor 1000 Menschen auf der Bühne gestanden, und als ich dann da stand, war so einer der Gedanken, während ich da meinen Vortrag präsentiert habe, da oben ist ja eigentlich noch Platz. Also da hätte man ja wahrscheinlich noch 200-300 Leute in diese Location reingekriegt, dann wäre das Foto auch besser, dann wäre das Videomaterial noch krasser geworden. Aber das ist ja jetzt nicht so unbedingt, dass man so startet. Anfangs weiß ich noch von meinem allerersten Vortrag, der sollte irgendwie da auf einer Konferenz stattfinden. Das war 2015. Da war ich um 14:45 hellwach, konnte überhaupt nicht mehr pennen und bin also die Präsentation so oft durchgegangen, dass ich also wirklich, also fast wahrscheinlich bis zu jedem einzelnen Satz alles auswendig im Kopf hatte, was mega geil war, weil das war mein erster Vortrag vor damals Branchenkollegen, und das sind ja dann auch nicht immer nur alles Gönner, die sich freuen, wenn du einen guten Vortrag machst, sondern da sind ja auch schnell ein paar Neider dabei, die sich dann im Prinzip einfach denken, warum steht der da vorne, der ist kein bisschen besser als ich, das würde ich gerne selber machen und so, und deshalb, das merkst du dann natürlich auch, dass die jetzt nicht einfach immer nur klatschen, sondern auch mal so ein bisschen, ja, signalisieren, also ich finde das gar nicht so spannend, was der da erzählt, und so gut ist der gar nicht, und vielleicht nehmt er beim nächsten Mal eher mich. Und dann war es tatsächlich so, dann ist die Beamerlampe explodiert. Dann war einfach alles dunkel Und es war irgendwie ein bisschen so, ich sag mal, Schockmoment da. Alle waren so ein bisschen nervös. Und ich sagte dann so, hey Leute, macht euch keinen Kopf, ich weiß genau, was ich erzählen will. Die Bilder habe ich eigentlich nur für euch mitgebracht. Dann machen wir das halt ohne Folien. Und dann habe ich einfach ganz normal weitererzählt, weil ich kannte ja wirklich die Präsentation bis ins Detail auswendig. Und dann kam irgendwann nach ein paar Minuten auch jemand, hatte einen neuen Beamer dabei. Dann habe ich die fehlenden Folien nochmal gezeigt. Und das hat dann auch tatsächlich dazu geführt, dass ich dann sehr schnell viele Vorträge gekriegt habe, weil da ein paar Journalisten im Raum waren. Und das hat dann einfach auch Eindruck hinterlassen, dass jemand da so souverän einfach weitergemacht hat. Naja, und dann ging es halt weiter. Das ist aber jetzt im Endeffekt einfach ein Schwenk, der dadurch entstanden ist. Ja, so hat es angefangen. Da war ich natürlich scheiß nervös. Aber heute bin ich jetzt nur noch so nervös, wie man halt so nervös ist, wenn man irgendwas macht, weil man auch einfach gut sein will. Der spannende Aspekt in dem Zusammenhang ist ja tatsächlich, Nervosität ist ja so ein bisschen negativ belegt. Das heißt, wenn du schneller atmest, wenn du so ein bisschen merkst, die Körpertemperatur steigt an, du fängst vielleicht auch so leicht an zu schwitzen, dann kannst du natürlich schnell mal nicht abstreiten, dass du vielleicht ein bisschen nervös bist und alle haben so ein bisschen Mitleid oder denken sich so, ja, ist halt so, ne? Gleichzeitig, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie super aufgeregt bist, keine Ahnung, als Kind denkst du an den Weihnachtsmann und jetzt ist es soweit, die Glocke hat geläutet oder jetzt gerade hier rund um Ostern mein Sohn auf einmal völlig aufgeregt, als er da plötzlich ein paar Eier auf der Wiese gesehen hat, die wir dann da hingeschmissen hatten, sodass er dann erst auf die Idee kam, auch mal in den Beeten nachzugucken, war genauso aufgeregt. Und ich glaube, wenn du jemanden im Auge behältst, der eben auch aufgeregt ist, dann wirst du genau das Gleiche feststellen. Der ist auf einmal schneller am Atmen, der wird vielleicht auch ein bisschen hektischer sprechen, der wird auch eine etwas höhere Körpertemperatur haben und eigentlich zeigt er danach die gleichen Symptome wie jemand, der nervös ist. Von daher ist einfach so ein bisschen angespannt sein nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass man jetzt super nervös und unsicher ist, sondern dass man sich vielleicht einfach nur freut auf das, was jetzt kommt. Und von daher, glaube ich, ist es gar nicht so wichtig, dass man das jetzt wirklich differenziert. Aber dieses Gespräch, wie gesagt, habe ich gerade mit meinem Sohn geführt. Und ich glaube halt einfach, dass wir diese Zeit auch als Papa oder Mama eben auch schaffen sollten, losgelöst von diesen ganzen Alltagssituationen. Und ich bin ein ganz großer Verfechter und möchte dafür aktiv Werbung machen, dass du eben auch viel Zeit 1:1 mit den Kindern verbringst. Ich habe ja nur eins, das ist ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen, weil ich wusste, dass ich das anders gar nicht abgebildet kriege. Aber dadurch habe ich natürlich auch die Möglichkeit. Und wir machen ja auch öfter so Männerurlaube und waren jetzt eine ganze Woche in Frankreich. Und da haben wir halt auch richtig coole Sachen gemacht. Und das ist einfach nachher auch was, das kann dir ja keiner mehr nehmen. Weil wenn ich meinem Sohn nachher Geld vererbe, ja, dann ist das zwar vielleicht ganz nett, dann ist da so für sein Leben im Prinzip schon ziemlich gut vorgesorgt. Das gibt ihm dann wahrscheinlich auch eine Menge Sicherheit. Aber letztlich ist es so, wir haben alle schon mal Geld von Oma und Opa bekommen und ja, vielleicht haben wir uns davon irgendwas Großes gekauft und das war dann auch großartig. Aber so im Einzelnen erinnert man sich an die Geschenke ja doch nicht mehr. Aber man erinnert sich ja dann häufig an die kleinen Momente, wo man mit Oma was Cooles gemacht hat. Und in meinem Fall war es jetzt auch vielleicht einfach nur mal an einer bestimmten Stelle eine Ente zu füttern oder mal ein Muschelbild machen oder einen Haifischzahn im Strand sammeln oder Drachen steigen lassen oder mit Opa, ne, auf den Tennisplatz gehen oder mit meinem Vater dann vielleicht auch mal einen Ausflug zur Bundeswehr zu machen oder tausend andere Sachen. Das hast du ja selber so Geschichten im Kopf. Aber diese Erinnerungen muss man ja auch gezielt fördern und nicht einfach nur dem Zufall überlassen. Und da nehme ich mir halt sehr gerne sehr viel Zeit für. Und gerade wenn du jetzt vielleicht auch so ein bisschen offen für so Themen bist, dann kann ich dir da durchaus auch ein paar Tipps geben, weil wir waren jetzt zum Beispiel gerade wieder eine Woche in Frankreich. Ich habe ja vor längerer Zeit, also vor 2-3 Jahren, mit meinem Sohn festgestellt, dass ihn also auch so Bunker in irgendeiner Form faszinieren. Und während in Holland, wo wir ja öfter Urlaub machen, überall so alte, kaputte Dinger rumstehen, habe ich dann ja auch ein bisschen gedacht, wir könnten uns ja auch mal andere Teile des Atlantikwalls anschauen. Da waren wir mal eine Woche zusammen in Dänemark, dann waren wir mal eine Woche zusammen in der Normandie, da auch an Omaha Beach, wo es ja damals dann auch losgegangen ist und richtig heftige Kämpfe stattgefunden haben. Und jetzt hatte ich halt eine Reise gebucht, da sind wir von Düsseldorf nach Paris geflogen, von da dann weiter nach Bordeaux, haben uns dann in Bordeaux einen Mietwagen genommen und sind dann erstmal hier zu den U-Boot-Bunkern gefahren, weil die deutsche Wehrmacht hatte ja damals da die Küste stark besetzt und da so U-Boot-Bunker gebaut, um hier im Prinzip einfach den Atlantik da kontrollieren zu können. Und diese U-Boot-Bunker mussten ja dann auch bombensicher sein. Und das sind schon riesige Dinger. Das sind solche krassen Gebäude geworden, dass sie ja auch heute noch stehen, weil die erstens heute teilweise zivil genutzt werden. Also zum Beispiel in Lorient und so, da sind die U-Boot-Bunker heute tatsächlich wie so Schiffswerften. Da drin werden, ich habe zum Beispiel bei dem einen reingeguckt, da haben die so, ja, weiß nicht, so hochwertige Katamarane oder vielleicht auch schon eher so Luxusschiffe, weil da waren ganz viele Kabinen und so weiter gebaut. Aber wir haben uns halt viele angeguckt, sind dann also wie gesagt in Bordeaux gestartet, haben dann aber auch so Dune de Pilat, die größte Wanderdüne Europas, uns angeguckt und da auch ein paar Bunker drumherum. Dann sind wir halt weiter nach Norden gefahren, haben uns dann da noch verschiedene andere Sachen angeguckt und da gibt es halt richtig krasse Bunker, so Dinger, die auch keinen einzigen Treffer abbekommen haben. Also dann wirklich auch mehrstöckig mit noch ideal, also Original-Equipment da drin. Und das war schon irgendwo echt faszinierend. Also da siehst du halt nicht nur die Kanonen und die Gewehre und was sie da alles so haben, sondern da siehst du halt auch die Fernrohre und die ganzen Funkgeräte, aber jetzt nicht einfach nur so museumsmäßig, sondern die kannst du wirklich anfassen, da kannst du wirklich durchgucken und dann siehst du mal, wie die da aufs Meer geguckt haben, dann siehst du da auch tatsächlich so die Gräben, wo du so durchlaufen kannst, weil ne, die haben sich ja dann auch im Prinzip vorbereitet, dass wenn da Luftangriffe oder auch Bodenangriffe kommen, dass sie sich da in irgendeiner Form auch, verteidigen können. Und da haben wir jetzt einfach eine coole Woche wieder verbracht und ich habe so viel in diese Woche reingepackt, weil da gibt es halt auch eine Menge zu sehen und dann musst du natürlich zwischendurch auch immer mal wieder 2 Stunden fahren bis zur nächsten Location. Aber ich meine, mein Sohn und ich haben ja da sonst auch nichts zu tun. Und auch wenn der jetzt aktuell erst 7 ist, ich bin ja dann, wenn ich mit dem im Urlaub bin, auch total entspannt. Also ich glaube ja, keiner von uns erinnert sich später an die Tage, wo man früh ins Bett gegangen ist. Von daher sind wir dann auch in dem Moment irgendwie keinen Abend so vor 22, 22.30 Uhr im Bett. Das heißt, wir haben auch viel mehr Zeit am Tag, ne? Und dann hast du auch den Vorteil, dann wird auch nicht diskutiert, Papa kann ja nur iPad gucken, dann wird halt direkt geschlafen, weil dann ist irgendwann auch echt mal der Akku leer. Aber dann schläfst du halt so bis 8 oder 8:30, gehst lecker zum Frühstücken und dann kannst du halt den ganzen Tag wieder Vollgas machen. Da mein Sohn und ich mittags nicht ganz so viel essen müssen, geht das dann halt auch flott und dann kriegst du halt auch eine ganze Menge zu sehen. Und so hast du dann einfach tolle Gespräche, so kannst du halt unheimlich viel erleben. Und so kannst du dann natürlich auch viele Facetten da reinfließen lassen. So haben wir uns zum Beispiel auch Saint-Michel, Mont Saint-Michel angeguckt. Musst du mal googeln, hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. In verschiedenen Fernsehkulissen ist das auf jeden Fall drin. Mega coole Klosteranlage in so einem, ja, auf so einem Berg, der eigentlich da im Wasser steht und wenn Flut ist, auch schwer erreichbar ist. Jetzt haben sie natürlich eine Brücke gebaut. Wenn man dann die Touristen besser dahin karren kann, kann man mehr Geld verdienen, auch wenn mal Flut ist. Aber das ist halt auch einfach beeindruckend gewesen. Da war zwischendurch nochmal in Disneyland, weil sich das einfach angeboten hat, weil es auf dem Weg lag. Und so haben wir echt eine Menge gemacht. Und meine Mutter, der ich dann immer so über WhatsApp und so die Bilder schicke, die hat dann irgendwann nur gesagt, Philipp, wie willst du diese Reise jemals toppen? Und das ist auch so ein bisschen der Impuls, den ich hier mit dir teilen möchte. Ich glaube, es ist gar nicht wichtig, sich immer Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das noch toppen? Weil das führt nämlich im Umkehrschluss auch dazu, dass du immer versuchst, irgendwas zurückzuhalten. Und das ist auch so ein bisschen das Lebensmodell meiner Eltern gewesen. Die haben immer versucht, das nicht zu übertreiben und das immer alles dosiert zugänglich zu machen und uns immer auch immer nur so ne, kleine Erlebnisse näher zu bringen, um dann in Summe schon auch über das ganze Leben verteilt vielleicht eine Menge auch Eindrücke zu sammeln. Aber ich glaube halt einfach, dass du kannst auch jeden Urlaub einfach als Einzelereignis betrachten und dann einfach genießen, dass du da einfach eine hohe Aktivitätsdichte sicherstellen kannst. Also wir waren jetzt letztes Jahr zum Beispiel 4 Wochen in Amerika, davon alleine unterwegs 9 Tage auf Hawaii. Ja, da möchte ich nicht am Strand hocken. Das ist so spannend nicht. Also für mich, ich bin kein Strandmensch. Da bist du dann im Urwald, da bist du dann irgendwie hier in dieser Drehkulisse von Jurassic Park. Da machst du dann irgendwie nochmal eine andere Safari da oder dann gehst du mit einem Schnorcheln oder dann gehst du irgendwo noch aufs Schiff und dann guckst du halt irgendwie Delfine und dann bist du halt auch jeden Tag in Action und dann kommst du halt irgendwann abends vielleicht um 5 Uhr ins Hotel. Ja, dann ziehst du dir was anderes an und dann gehst du halt nochmal 2, 2,5 Stunden ins Meer, weil Hawaii, da ist das Wasser halt nicht kalt. Da kannst du einfach auch 2 Stunden drin bleiben. Da kommst du nachher raus, weil du keine Lust mehr hast, nicht weil du kalt bist. Und dann nutze ich diese Zeit ja auch vollständig aus. Dann gucke ich mir den Sonnenuntergang an oder du wartest, bis die Sonne weg ist, gehst im Dunkeln nochmal ins Wasser, weil das dann halt auch irgendwo, wenn die ganze Strandpromenade mit den hohen Hotels da beleuchtet ist, irgendwie so ein bisschen reflektiert. Das heißt, du hast noch genug Licht, aber gleichzeitig bist du halt auch im Dunkeln im Meer und das ist dann natürlich auch für so einen kleinen Mann extrem aufregend. Und als wir in Ägypten waren und dann auch die Pyramiden und so von innen gesehen haben, da war dann irgendwie kurze Zeit später so ein Schulprojekt, da sollten sie so ein Bild ihrer Wahl malen. Da kommt dann mein Sohn mit so einem riesigen Bild nach Hause und ich sage, was hast du denn da gemalt? Da sagt er, Papa, guck mal, das ist die Pyramide und hier oben ist die Grabkammer und hier ist der Sarg vom Pharao und hier sind diese Geheimgänge. Und das finde ich halt einfach mega, wenn man dann feststellt, was bei den Kindern auch haften bleibt, wenn man denen das vernünftig also auch näher bringt. Und dann nicht in so einer riesen, Touristengruppe, sondern halt häufig auch einfach mit so Private Trips, wobei ich da jetzt auch einfach direkt mal dir den Zahn ziehen will, dass du dafür viel Geld brauchst, weil das ist häufig auch einfach nur eine Frage der Organisation. Also beispielsweise in Ägypten, da gibt es die Möglichkeit, irgendwie Delfine gucken zu gehen und da konntest du irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, für 15 Euro als Kind und für 29 Euro als Erwachsener konntest du 6 bis 8 Stunden auf so einem Schiff da rumfahren und da war dann Essen und Trinken inklusive und dann halt Delfine gucken Und da war dann irgendwie auch Platz für 150 Leute. Und dann habe ich da direkt diese Firma da angerufen und habe gesagt, Leute, auf keinen Fall, also habe ich keinen Bock drauf. Könnt ihr mir da nicht irgendwie ein privates Boot besorgen? Und ich möchte dann auch nicht 8 Stunden aufs Wasser. Da habe ich gar keine Lust zu. Das ist mir viel zu langweilig. Ich denke, wir fahren da mal raus. Wir gucken mal ein paar Delfine. Dann gehen wir da mal eine Zeit lang schnorcheln. Und wenn wir dann irgendwie auch genug haben, ja, dann fahren wir mal irgendwo auf so eine Insel, essen da mal was. Und dann fahren wir vielleicht auch mal wieder zurück. Und dann mache ich nochmal was anderes an dem Tag. Weil vielleicht will mein Sohn auch nochmal schnorcheln, aber dann ist irgendwann auch für mich genug, weil dann erlebe ich lieber noch an demselben Tag was anderes. Und dann haben die das alles organisiert. Dann hatten wir ein privates Boot mit 2 Skippern. Das war dann auch so, dass sowohl mein Sohn als auch ich nachher mal das Speedboot selber fahren durften. Wir hatten unsere eigene Schnorchelausrüstung dabei, wir hatten eigenes Essen und eigene Getränke dabei, also auch so auf uns abgestimmt. Zusätzlich haben wir noch am Strand da an so einer Insel was gegessen. Wir sind so lange geschnorchelt, bis wir keine Lust mehr hatten. Als wir die Delfine gesehen haben, sind wir denen einfach hinterhergefahren. Das heißt, wir haben die auch länger gesehen als die anderen, die vielleicht nur einmal an diesem Hotspot kurz einen Blick darauf werfen konnten. Und dann hat mich dieser ganze Ausflug nur $140 gekostet. Das ist jetzt zwar nicht immer so der Fall, manchmal kostet er aber vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das musst du halt einfach mal ein bisschen recherchieren, ein bisschen organisieren. Und ich glaube einfach, dann ist das vielleicht auch wieder eine Menge Aktivität. Genauso wie mit dem Heißluftballon oben über die Pyramide fliegen oder da, ja, was wir alle so gemacht haben. Du musst dir aus meiner Sicht einfach angewöhnen, immer alles mitzunehmen, was geht. Du solltest nicht immer sagen, das mache ich nochmal später, weil was ist, wenn später nicht mehr kommt? Was ist, wenn du gar nicht so alt wirst? Was ist, wenn gesundheitlicher Rückschlag dafür sorgt, dass du plötzlich im Rollstuhl sitzt oder nicht mehr sprechen kannst oder nicht mehr dich selber bewegen kannst? Das kann ja jedem im Prinzip von uns passieren. Jeder von uns kennt ja mindestens eine Person, die auch mal so eine kritische Krebsdiagnose bekommen hat oder irgendwelche anderen Sachen hatte. Und dann ist das Leben plötzlich einfach vorbei und du hast immer nur gespart und dich immer auf den großen Tag vorbereitet, wenn du mal in Rente gehst. Und ich halte dieses Lebensmodell einfach für völlig bescheuert und möchte einfach lieber sozusagen immer voll alles auskosten, weil ich meine, gut, wenn du abends müde bist, macht doch nichts. Und ich bin ja jetzt auch mit meinem Sohn dann die ganze Woche da unterwegs gewesen. Wir haben richtig Gas gegeben. Ja, und dann sind wir auch sonntagsabends erst zurückgekommen. Ich glaube, wir waren sonntagsabends so gegen 19.20 Uhr oder so dann wieder hier zu Hause, weil wir irgendwie um 18.30 Uhr oder was da in Düsseldorf gelandet sind. Da musst du von da nochmal ein Stündchen fahren. So, aber dann geht er ins Bett. Und am nächsten Tag habe ich dann wieder direkt Vollgas gegeben, ne? Wieder Seminare gemacht, bin direkt wieder in den Flieger gestiegen hier, ich glaube, in Richtung München und so. Dann haben mich auch Leute, die mir auf Social Media wirklich täglich folgen, gefragt, hör mir, brauchst du keine Pause nach diesem heftigen Urlaub? Da sage ich, naja, wer sich vom Urlaub ausruhen muss, der hat da definitiv was falsch gemacht. Du musst doch irgendwie gucken, dass du deine Energie da auflädst und nicht verlierst. Und das ist am einfachsten, indem du einfach mit coolen Leuten unterwegs bist und wenig Kompromisse machst. Und ich bin dann ja auch wirklich auf maximalen Spaß aus und deshalb, glaube ich, liebt mein Sohn das auch extrem, weil Papa ist dann auch alles, weiß ich nicht, wir essen, was er will. Wenn er nicht mehr will, dann lässt das halt über, ist mir egal. Ich bin nicht der Meinung, man muss den Teller leer essen, man muss nur alles mal probieren, weil sonst findest du ja auch nicht raus, was besser schmeckt. Das heißt, du musst manchmal auch mal ein bisschen mehr bestellen, als du schaffen kannst, einfach nur, um auch ein bisschen mehr kennenzulernen. Weil als ich meinem Sohn Schnecken bestellt habe, ja, da ist er jetzt dann schon mal dabei gewesen, hat die getestet. Aber die will er dann auch nicht alle aufessen, weil irgendwie findet er das doch ein bisschen glitschig und so. Aber so hat er wenigstens mal ein Gefühl dafür, ob Schnecken lecker ist oder nicht. So, aber wenn er dann plötzlich, wir hatten so ein Hotel, da war eine Bowlinganlage mit dabei und so ein Arcade-Bereich, wo du so ganz viele so Spiele machen kannst in so einem, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, ich sage jetzt mal Videogame-Spiel-Casino-ähnlichen Ding da. Ja, dann sind wir halt um 9 Uhr Bowling spielen gegangen, ne? So, und dann spielst du da halt Bowling bis 21:45 oder so. Dann will der natürlich immer weiterspielen. Dann musst du irgendwann mal die Notbremse ziehen, sagen, so, jetzt gehen wir mal duschen und dann pennen. Aber dann hast du halt Fotos von dem Bowling spielen, die schickst du ihn an zu Hause. Am nächsten Tag will der wieder Bowling spielen. Und dann hast du halt hinten raus einfach eine Menge Erinnerungen geschaffen, wo du auch hinterher vielleicht dann mal an irgendeinem Punkt bist, wenn du dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Zeit mit den Kindern verbringen kannst, weil die ihr eigenes Leben haben, weil die dann eigene Freunde haben und auch mit denen in Urlaub fahren wollen oder so, wo die dann aber vielleicht auch, das ist zumindest meine Hoffnung, immer noch mal so eine Woche im Jahr finden, wo sie sagen, das ist definitiv eine Woche, den muss ich mit Papa wieder los, weil der weiß einfach, wie es geht und das ist halt immer auch ein bisschen exklusiver, wenn der das macht und immer auch ein bisschen cooler. Ich meine, ob man jetzt direkt immer mit 7 Business fliegen muss, ist jetzt mal eine andere Geschichte. Ob ich das jetzt für ihn mache oder eher für mich, kann ich auch nicht so ganz beantworten. Ich habe einfach keinen Bock auf Schlange stehen. Und ich finde es auch bequem, wenn du dann da in, wir sind ja von Düsseldorf nach Paris und dann von da weiter nach Bordeaux, dann sitzt du da halt ja auch in Paris mal einen Augenblick in der Business Lounge, weil da kriegst du Essen, Trinken und du hast den Jungen besser im Blick. Der kann sich da frei bewegen, da verschwindet der nicht am Flughafen. Du sitzt bequemer, du kannst schneller rein, raus. Alles ist halt irgendwie komfortabler. Und ich meine, wofür arbeiten wir denn alle? Insofern sollte man sich das schon gönnen, als wir nach Los Angeles geflogen sind. habe ich ja auch Business gemacht, weil dann sage ich einfach, hör, da leg dir einfach hin, schlaf da einfach, wenn du müde bist. Und wenn du nicht müde bist, kannst du da Filme gucken, gibt ja hier genug. So, aber das meine ich eben. Ich meine, hau das doch auch zwischendurch mal raus, was du da verdienst. Wenn du das immer nur Spaß, das ist ja dann irgendwann auch einfach mal nicht so das schönste Lebensmodell, weil, wie gesagt, irgendwann bist du tot oder irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr, Zeit mit dir zu verbringen und dann hast du auf nichts, wo du zurückblicken kannst. Dann sind da keine Erinnerungen dann, und du hast halt aus meiner Sicht nicht immer noch Zeit. Irgendwann ist halt einfach auch mal dieser Zeitstrahl zu Ende und da keiner genau weiß, wann das der Fall ist, würde ich halt immer gucken, dass ich abends, wenn ich so im Bett liege und den Tag nochmal so reflektiere, ich bete ja jeden Abend, das hilft mir auch einfach so den Tag zu reflektieren, dass ich dann einfach nochmal so denke, hast du heute wieder alles gegeben, würdest du heute wieder sagen, mehr war nicht möglich. Und manchmal muss ich mir tatsächlich eingestehen, doch, heute wäre wieder ein bisschen mehr möglich gewesen. Dann ärgert mich das auch ein bisschen. Aber in vielen Fällen bin ich dann doch auch irgendwo ganz zufrieden mit meinem Tageswerk und den ganzen Ereignissen, die ich da produziert habe. Und das ist halt auch einfach eine Sache, die ich einfach mit dir teilen möchte. Ich glaube, man muss manchmal auch einfach so ein bisschen innehalten und auch mal sich darüber im Klaren werden, was wir alle vielleicht schon aufgebaut haben. Weil ich glaube, viele von uns, insbesondere jetzt hier in dem Hörerkreis meines Podcasts, werden einfach heute schon ein deutlich besseres Leben haben als das, was wir hatten, als unsere Eltern noch die Federführung in unserem Leben hatten. Das heißt, wir sind einfach reicher als die. Klar haben wir davon profitiert, was die vielleicht auch im Vorfeld vorbereitet haben. Aber es geht uns besser, wir haben mehr Möglichkeiten, wir haben vielleicht auch schon, wenn wir ein bisschen reiseaffin sind, deutlich mehr Destinationen gesehen. Wir können auch viel schneller entscheiden. Die Welt ist auch viel einfacher geworden, was jetzt vielleicht die organisatorischen Dinge angeht. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine neue Kundin für meine Mastermind gewonnen, die ist auf Afrika-Reisen spezialisiert. So, und jetzt habe ich direkt mal rumgefragt in der Gruppe, wer hat Bock auf eine Afrika-Reise? Gucken wir uns mal ein paar Tiere an, machen mal ein bisschen Business-Talk im Dschungel. Das lässt sich ja dann auch wunderbar als Seminar unterbringen, weil du kannst ja einfach coole Sachen miteinander kombinieren. Aber gleichzeitig habe ich dann auch abends direkt erzählt, Jonathan, hast du Bock, Tiere zu gucken? Und dann sagte er, ja klar, ich soll sogar nach Afrika fliegen. Und meine Frau dann direkt so, das macht ihr auf keinen Fall als Männertrip. Sag ich, guck mal, und Mama will auch mit. Dann sagt sie, das habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, doch, hast du. Du hast gesagt, wir dürfen nicht alleine fliegen und wir beide haben ja schon entschieden, dass wir fliegen. Das heißt also, vom Prinzip würde ich die Sabine morgen anrufen und ihr einfach sagen, hör mal, such mal da eine Reise raus, dass wir da mal schon wegen Zeitplan und so, wir müssen uns da ein bisschen nach den Schulferien richten, schon mal so eine Idee haben, wie das ablaufen könnte. Und dann können wir das ja im Prinzip auch fixieren und los. Und meine Frau geht das dann alles ein bisschen zu schnell, die muss da ja länger drauf rumdenken, aber ich wäre ja jetzt schon sozusagen eingebucht, weil ich habe ja die Entscheidung schon getroffen, was soll ich da jetzt noch stundenlang drüber nachdenken, das muss ich ja jetzt auch nicht noch jahrelang vorbereiten, insbesondere Botswana, Namibia und so ein paar andere Ziele habe ich ja eh schon seit längerer Zeit im Kopf, wo ich dann immer gedacht habe, da müsste ich mich mal irgendwann drum kümmern, wenn mein Sohn ein bisschen älter ist, weil mit so einem 3 Jahre, 4 Jahre alten Kind finde ich das einfach Quatsch, weil der wird sich da nachher kaum dran erinnern, aber so mit 7, 8, 9 denke ich, ist schon einfach auch ein Alter erreicht, wo die Leute das dann auch dauerhaft in Erinnerung halten und dann ist halt auch das Ganze nochmal ein bisschen cooler, vor allen Dingen hast du es ja dann auch irgendwann einfach ein bisschen einfacher, weil was ich wirklich sehr zu schätzen weiß, dass mein Sohn halt auch wirklich sagt, Papa, ich habe jetzt Hunger. Früher hältst du ihm da immer eine Flasche hin, hältst ihm immer irgendwas hin, fragst ihn dauernd. Aber jetzt sagt er einfach, Papa, halt hier an, ich will hier essen. Und das macht die Sache halt extrem bequem. Vor allen Dingen, wenn du den fragst, was willst du denn essen? Dann kommt auch schnell mal sowas wie, lass doch ein Rinderfilet essen. Was ich halt witzig finde, wenn ein 7-Jähriger sagt, er hätte gerne ein Rinderfilet. Aber meine Schwiegermutter ist der Meinung, ich hätte den dahin gezüchtet. Ich würde einfach nur sagen, ich habe ihn inspiriert, dass eben Rinderfilet besser schmeckt als Hühnchen oder was auch immer. Von daher finden wir auch immer was, was uns beiden schmeckt. Sonst erstmal halt auch gerne mal einen Burger. Oder er isst auch gerne Salat. Aber das sind eben so Erlebnisse, wo ich dich einfach nur aufgrund meiner eigenen Erfahrung zu animieren möchte, dir dafür mehr Zeit zu nehmen. Weil diesen ganzen Abende da in der Firma, diese ganzen Stunden am Wochenende im Büro, das ist ja hinten raus vielleicht irgendwann auch mal irgendwann davon begleitet, dass daraus auch ein bisschen Geld entsteht. Aber am Ende ist das nicht der Gamechanger. Der Gamechanger ist eine bessere Strategie und einfach höhere Preise, eine bessere Fähigkeit, die durchzusetzen, stärkere Verkaufspower, um mehr Abschlüsse zu machen und vor allen Dingen auch eine Systematik, dass auch dein Team mal Geld macht, wenn du dich selber nicht drum kümmern kannst, weil wenn du der Top-Verkäufer bist, dann hast du diese ganzen Möglichkeiten nicht. Da musst du natürlich immer mehr Zeit investieren, dann musst du diese ganzen Defizite kompensieren und fehlerhafte Abläufe werden halt häufig durch höheren Zeiteinsatz kompensiert, dann wird es auch häufig kaschiert. Das heißt, du nimmst dir selber so ein bisschen den Handlungsdruck. Und ich möchte dir einfach im Prinzip mit dieser Transparenz und diesen Einblicken so ein bisschen als Vorbild dienen oder zumindest dir anbieten, das als Vorbild zu nehmen, weil ich habe früher ja auch so gearbeitet. Ich war immer abends der Letzte im Büro. Ich habe immer in irgendeiner Form nochmal Gas gegeben. Jetzt tatsächlich, kann ich mal auf die Uhr gucken, ist aktuell auch 21.58 Uhr. Ich nehme jetzt hier gerade noch einen Podcast auf. Aber es liegt einfach daran, dass ich tatsächlich noch irgendwie das Gefühl habe, ich bin hellwach und sehe jetzt keinen Sinn darin, mich hinzulegen. Gestern hat mein Sohn mich um 7:45 einkassiert. Er hat gesagt, so Papa, und du, mein Freundchen, kommst jetzt mal hier ganz schnell ins Bett zum Kuscheln. Und ich habe ihm dann gesagt, Junge, du hast doch genug Kuscheltiere. Da hat er gesagt, Papa, du bist mein größtes Kuscheltier. Da habe ich mich da hingelegt. Deshalb habe ich letzte Nacht vielleicht auch ein paar mehr Stunden geschlafen als üblich. Jetzt komme ich deshalb gerade nicht zur Ruhe und habe gedacht, ich mache noch eine Podcast-Aufnahme. Und wenn man das so frei aufnehmen kann, also so frei auch entscheiden kann, dann finde ich, ist das auch ein Gut. Aber wenn man dann auch sich so das ein bisschen schönreden muss, weil man doch gefühlt jeden Tag so lange arbeitet und dann auch am Wochenende noch arbeitet und eigentlich kaum wirklich ein Privatleben hat und das auch nicht wirklich genießen kann, was man sich da aufgebaut hat und auch von den Erträgen, die man so produziert, nichts hat und auch keine Chance hat, wirkliche Erinnerungen zu schaffen, dann finde ich, hast du trotzdem keinen Erfolg. Dann sieht das vielleicht so aus, als wenn es irgendwie vorangeht, aber so richtig erfolgreich ist das nicht. Und ich glaube an ein Konzept, das möchte ich an dieser Stelle auch mit dir teilen, das nennt sich Erinnerungsdividende. Das heißt, wenn du einfach frühzeitig irgendwelche Erlebnisse generierst, dann musst du dafür zwar irgendwie Geld bezahlen, aber du kannst danach den ganzen Rest deines Lebens von diesem Ereignis und der Erinnerung an dieses Ereignis profitieren und sozusagen daraus Dividende ziehen, ohne nochmal Geld einwerfen zu müssen. Und ich bin so dankbar, als ich damals 30 wurde, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, da habe ich damals 7.200 Euro bezahlt, um einfach mal nach Australien zu fliegen. Und dann habe ich da in Australien so eine Rundreise gemacht und habe mir da alle möglichen Sachen angeguckt. Und ich habe da schon so oft zurück dran gedacht. Dann siehst du in irgendeinem Film, weil der jetzt in Melbourne oder in Sydney spielt oder am AS Rock spielt oder bei den 12 Aposteln eine Szene gedreht wird und denkst dir einfach nur, da war ich schon. Oder dann sagt einer, ich war ein Darwin im Dschungel. Dann sage ich, da war ich auch schon. Er hat mich fast eine Spinne gebissen. Oder dann sagt dir einer, ich habe da und da Krokodil gegessen. Sagst du, stimmt, habe ich auch gemacht. Dazu noch Strauß, Pferd und Känguru. Allerdings kann ich dir nicht sagen, was wie geschmeckt hat, weil die haben das pro Teller berechnet. Und da ich damals noch nicht so liquide war wie heute, habe ich einfach alles auf einen großen Teller geschmissen, weil ich ja nicht 4 Teller bezahlen wollte. Und habe dann einfach, hätte ich auch nicht geschafft. Also du musstest immer den vollen Teller bezahlen, da passte eine Menge Fleisch drauf, weil ich diesen ganzen Brokkoli und diese ganzen anderen Sachen, die man auch hätte nutzen können, alle liegen habe lassen. Aber dann kannst du ja nicht 4 volle so Teller, das waren so Suppenteller, also so richtig geformte mit Fleisch essen, musst du alles auf einen Topf machen. Kann ich nur sagen, war alles lecker. Aber kann jetzt zurückwirkend nicht mehr sagen, war jetzt das Pferd oder der Strauß oder das Känguru das Beste. Krokodil schmeckt ein bisschen außergewöhnlich, deshalb, das fällt dann schon auf, aber das wirst du irgendwann vielleicht selber mal rausfinden oder hast du schon rausgefunden. Fakt ist aber, wenn du frühzeitig in solche Erlebnisse investierst, kannst du dein Leben lang einfach davon profitieren und deshalb glaube ich, ist es noch intensiver, wenn man das dann mit jemandem zusammen macht und naheliegend ist ja vielleicht am ersten Schritt immer das mit Freundin oder Partnerin oder Partner, ne, je nachdem, was du da jetzt für eine Ausrichtung hast oder auch selber, welches Geschlecht du hast, ist das naheliegend, das mit denen zusammen zu machen. Aber das, was ich da mit meinem Sohn erlebe, das ist einfach so großartig, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass ich das deshalb auch hier so offen teile, obwohl das jetzt in dem Business-Podcast vielleicht gar nicht so relevant für dich ist, weil ich einfach glaube, dass viele, die das noch nie erlebt haben, sich das nicht vorstellen können und das dann vielleicht auch Quatsch finden und dann vielleicht auch einfach denken, so ein paar tausend Euro für so eine Reise auszugeben, ist vielleicht auch einfach viel Geld. Das könnte man auch anderweitig besser machen. Dann pennst du mal eine Nacht im Zelt oder fährst mal irgendwo einmal ans Meer für 86 Euro mit Frühstück, buchst hier so ein kleines Hotel, da ein Doppelzimmer und so. Das ist alles nett, aber das andere ist es schon wert. Und das muss man einfach mal erlebt haben. Und während sich die große Internetgemeinde immer Gedanken darüber macht, braucht man heute eine Rolex oder nicht? Oder braucht man echt einen Ferrari oder reicht ein Porsche? Oder muss man überhaupt einen Porsche haben? Wollte ich einfach mal so einen anderen Aspekt hier reinbringen. Und insbesondere, weil ich durch meine Mutter da so geprägt worden bin. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, sich immer vor der Angst zu schützen, dass man das, was man schon hat, nicht mehr toppen kann und sich deshalb künstlich zurückzuhalten und Sachen zu vertagen und später zu machen und auszubremsen. Sondern ich glaube immer all in und einfach jeden Tag versuchen, das Maximum rauszuholen. Sowohl vertrieblich, sowohl vielleicht auch auf der Führungsebene, sowohl vielleicht auch hier familiär und zwischenmenschlich, dass du einfach immer das Gefühl hast, wenn es morgen vorbei war, war es einfach bis heute geil. Und das ist ja das, was keiner von uns weiß. Keiner weiß ja wirklich, wann es vorbei ist. Aber wenn du dann auch einfach denkst, es ist immer geil, dann ist ja auch viel erreicht. Ich habe schon das ein oder andere Mal in so einer Simulation gesessen. Da wurde ich dann gefragt, so nach dem Motto, wenn du dein Leben heute nochmal leben könntest, was würdest du anders machen? Und ganz ehrlich, Ich bin eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, das war schon gut, wie ich es gemacht habe. Und eigentlich habe ich keine Station davon bereut und eigentlich hätte es ganz genauso nochmal so gemacht, weil ich auch an jeder Stelle, wo ich es vielleicht nicht so erfolgreich war, extrem viel gelernt habe, wovon ich heute profitiere. Deshalb, ich bin für all das, was ich so gesammelt habe, super dankbar. Und das möchte ich einfach für dich auch, weil ich, wie gesagt, ja auch mit vielen zu tun habe. Die sind den ganzen Tag auf Arbeit konzentriert, verdienen aber leider nicht ausreichend Geld, verkaufen sich völlig unter Wert, verbrennen da wertvolle Lebenszeit, verschenken einfach die wertvolle Zeit mit Kindern, haben den völlig falschen Fokus aus meiner Sicht, verpassen damit aber auch was, was man nachher nicht mehr zurückholen kann. Und wenn ich nur einem einzigen mit dieser Folge dazu verhelfen kann, diesen Denkfehler zu beenden und da jetzt einfach mal einen anderen Kurs einzuschlagen, dann hat sich das schon gelohnt, dass ich heute Abend ein bisschen länger wach gewesen geblieben bin. Und von daher, wenn es dich jetzt abgeholt hat, würde es mich freuen. Wenn du aber denkst, ich kenne jemand anders, der das unbedingt mal hören muss, weil der einfach zu viel arbeitet und sich zu wenig um sich selber oder auch um alle anderen kümmert, dann teile die Folge auch gerne. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder mit Hardcore-Business zurück, die dann weniger, ich sag mal, inspirativen Charakter hat und mehr so ein bisschen Richtung Umsatz Erfolg ausgerichtet wird. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Philipp.